Die kurze Notiz des Paulus an Philemon wirkt auf den ersten Blick wie eine private Angelegenheit zwischen einem Gemeindeleiter und seinem entlaufenen Sklaven. Doch hinter den warmen Worten verbirgt sich ein starkes Bild. Ein Mensch ohne Rechte und mit schwerer Schuld wird durch die Begegnung mit Christus neugeboren und steht plötzlich als Bruder neben seinem früheren Herrn. Diese kleine Hausgemeindegeschichte öffnet den Blick dafür, wie tief das Evangelium in unser Miteinander hineinreicht und wie der Herr aus zerbrochenen Verhältnissen eine neue, geschwisterliche Gemeinschaft formt. Gleicher Stand im neuen Menschen, vom Sklaven zum Bruder. Onesimus tritt in den wenigen Versen des Philemonbriefes zuerst als Schattengestalt auf, ein entlaufener Sklave, rechtlos, vermutlich schuldig geworden, ohne Ansehen und ohne Stimme. Doch in der Dunkelheit eines Gefängnisses geschieht etwas, das kein römisches Gesetz, keine gesellschaftliche Reform und keine menschliche Anstrengung hervorbringen konnte. Durch das Evangelium begegnet er Christus, und Paulus beschreibt dieses Geschehen mit den stillen, aber gewaltigen Worten der Neugeburt: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Onesimus wird nicht einfach moralisch verbessert oder sozial neu eingegliedert, er wird aus Gott gezeugt, in eine neue Wirklichkeit hineingestellt, die nicht von Herkunft und Status her bestimmt ist, sondern von der Teilnahme am göttlichen Leben. Dieser kurze Brief hat den besonderen Zweck, uns zu zeigen, dass alle Glieder im Leib Christi im ewigen Leben und in der göttlichen Liebe gleich sind. Zur Zeit des Paulus hatte das Leben Christi unter den Gläubigen die starke Institution der Sklaverei außer Kraft gesetzt. Weil das Empfinden der Liebe in der christlichen Gemeinschaft so mächtig und bestimmend war, dass die böse soziale Ordnung der gefallenen Menschheit von selbst übergangen wurde, erübrigte sich jede institutionelle Befreiung. Durch die göttliche Geburt und das Leben aus dem göttlichen Leben hatten alle Gläubigen in Christus denselben Status in der Gemeinde, dem neuen Menschen in Christus, ohne Unterschied zwischen Freien und Sklaven. Darum kann Paulus wagen, diesen ehemals nutzlosen Sklaven »mein Kind« zu nennen und ihn an die Seite seines früheren Herrn zu stellen als »geliebten Bruder«, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Hier berührt der Brief das Geheimnis des neuen Menschen, von dem Paulus an anderer Stelle sagt, dass wir »den neuen Menschen angezogen habt«, der zur völligen Erkenntnis nach dem Bild dessen erneuert wird, der ihn geschaffen hat, wo es nicht geben kann Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnittenheit, Barbar, Skyt, Sklave, Freier, sondern Christus ist alles und in allen. Die sozialen Ordnungen werden nicht mit einem Federstrich aus der Welt geschafft, sie verlieren ihre trennende Macht, weil eine tiefere Zugehörigkeit entsteht, in Christus gehören Herr und Sklave zu demselben Leib, genährt vom gleichen Leben. So wird Onesimus zum lebendigen Zeichen dafür, dass der neue Mensch keine Theorie ist, sondern eine konkrete, erfahrbare Wirklichkeit, in der Christus selbst die eigentliche Identität jedes Gliedes bildet. Damit verschiebt sich auch der Blick auf alle Beziehungen in der Gemeinde. Philemon soll seinen Sklaven nicht länger zuerst als Besitz, als Risiko oder als Schuldigen sehen, sondern als Bruder, der denselben Herrn, dasselbe Leben, dieselbe Gnade empfangen hat. Der Tod Christi hat die trennenden Ordnungen abgebrochen, und die Taufe hat beide in denselben Raum der Gnade hineingestellt. Die Gemeinde ist gerufen, diese neue Ordnung nicht nur zu bekennen, sondern zu leben, im Umgang miteinander, in der Art, wie man übereinander spricht, und in der inneren Wertschätzung, die man einander entgegenbringt. Wo Christus alles und in allen sein darf, dort verlieren Titel, Rollen und Schichten ihre Macht, Menschen voneinander zu trennen. Dort kann selbst aus einem nutzlosen Sklaven ein geliebter Bruder werden, und diese Bewegung des Evangeliums bleibt nicht bei Onesimus stehen, sondern reicht hinein bis in unser eigenes, oft so fein geschichtetes Miteinander. Wenn der Philemonbrief uns so den neuen Menschen vor Augen stellt, dann nicht als fernes Ideal, sondern als Einladung, den eigenen Umgang mit Menschen neu zu deuten, in Familie, in Gemeinde, am Arbeitsplatz. Der Blick auf Onesimus erinnert daran, dass kein Lebenslauf, keine Schuldgeschichte und kein Status stärker ist als das göttliche Leben, das in Christus geschenkt ist. Gerade dort, wo wir uns an Grenzen stoßen, an Unterschiede, Verletzungen oder festgefahrene Rollen, kann das leise, aber durchschlagende Werk der Neugeburt neue Wege öffnen. In diesem Licht wird jeder Bruder, jede Schwester zu einem Geheimnis der Gnade, Träger desselben Lebens, Teil desselben Leibes, bestimmt für dieselbe Herrlichkeit. Wer so sieht, beginnt, die anderen nicht mehr zuerst nach dem zu beurteilen, was sie waren, sondern nach dem, was Gott in Christus aus ihnen macht. Jesus antwortete und sagte zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Und den neuen Menschen angezogen habt, der zur völligen Erkenntnis nach dem Bild dessen erneuert wird, der ihn geschaffen hat, wo es nicht geben kann Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnittenheit, Barbar, Skyth, Sklave, Freier, sondern Christus ist alles und in allen. Der Weg Onesimus, vom Sklaven zum Bruder, macht Mut, unsere eigenen Kategorien nicht absolut zu setzen. Wo Christus unsere Mitte wird, verliert die Frage, wer oben oder unten, stark oder schwach ist, ihre Schärfe. Der neue Mensch wächst dort, wo wir einander im Licht dessen wahrnehmen, was Gott in Christus getan hat, und gerade Menschen mit schwerer Vergangenheit oder geringem Ansehen als Gleichgestellte in der Gnade begrüßen. So wird die Gemeinde ein Ort, an dem Gottes neue Ordnung sichtbar aufscheint. Liebe, die aus Glauben wächst, gelebtes Evangelium im Alltag. Im Zentrum des Philemonbriefes steht nicht zuerst die Schuld des Onesimus, sondern das Herz des Philemon. Paulus erinnert ihn an das, was sein Leben bereits prägt, deine Liebe und den Glauben, den du zum Herrn Jesus und zu allen Heiligen hast. Normalerweise nennt Paulus zunächst den Glauben und dann die Liebe, weil die Liebe aus dem Glauben hervorgeht. Hier dreht er die Reihenfolge um, er rückt die Liebe ins Licht, weil nun sichtbar werden soll, was der Glaube im Alltag bewirkt. Glaube ist mehr als Zustimmung zu einer Lehre, er verbindet mit Christus selbst und mit all dem Guten, das Gott in ihm hineingelegt hat. Aus dieser verborgenen Wurzel wächst eine Liebe, die nicht allgemein bleibt, sondern konkrete Menschen umfasst, mit Namen, mit ihrer Geschichte, mit ihren Verletzungen. In den Versen 4 und 5 fährt Paulus fort, Ich danke meinem Gott alle Zeit und gedenke deiner in meinen Gebeten, da ich von deiner Liebe und dem Glauben höre, den du zum Herrn Jesus und zu allen Heiligen hast. Beachte, dass Paulus in Vers 5 zuerst die Liebe und dann den Glauben erwähnt. Am Anfang stand der Glaube, und aus dem Glauben wurde dann die Liebe hervorgebracht. Hier jedoch wird zuerst die Liebe und dann der Glaube genannt, weil es in diesem Brief im Blick auf den gleichen Status der Gläubigen um eine Sache der Liebe geht, die aus dem Glauben hervorgeht. Darum betet Paulus, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der vollen Erkenntnis all des Guten, das in uns ist, auf Christus hin. Glaubensgemeinschaft heißt hier nicht zuerst gemeinsame Überzeugungen teilen, sondern dass das Gute, das in uns ist, Christus selbst und die Gaben seines Lebens, zu anderen hin in Bewegung kommt. Im Hintergrund stehen jene Linien, die Paulus auch anderswo zieht, denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt, und wiederum, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Der Glaube empfängt, die Liebe setzt in Kraft. Im Fall Philemons bedeutet dies, einen Menschen aufzunehmen, der ihn zutiefst enttäuscht und möglicherweise materiell geschädigt hat, und ihn trotzdem in der neuen Identität zu betrachten, die Christus ihm geschenkt hat. In dieser Spannung zeigt sich, ob das Evangelium im Raum der Gemeinde nur als Lehre existiert oder ob es Beziehungen wirklich heil macht. Paulus vertraut darauf, dass die Liebe Philemons die inneren Teile der Heiligen erfrischt und dass eben diese Liebe nun auch Onesimus umfassen kann. Nicht, weil die Schuld klein wäre, sondern weil das Werk Christi größer ist. Liebe, die aus Glauben lebt, verleugnet nicht den Schmerz, aber sie bleibt nicht an ihm stehen, sie holt Christus in die Beziehung hinein. So kann Vergebung mehr sein als eine Pflichtübung, sie wird zum Ausdruck dessen, dass man dem Handeln Gottes im anderen mehr Gewicht gibt als seiner Vergangenheit. Wo eine solche Liebe wächst, werden harte Fronten weicher, Stolz verliert an Kraft und selbst alte Verletzungen bekommen ein neues Vorzeichen. Der Philemonbrief zeichnet damit ein Bild von Gemeindeleben, das weit entfernt ist von oberflächlicher Harmonie. Es geht um eine Liebe, die durch den Glauben hindurchgegangen ist, die von Christus her denkt und handelt. Diese Liebe sieht im anderen nicht zuerst den Konflikt, sondern den Bruder, die Schwester, die vom gleichen Herrn getragen werden. Sie ist nicht naiv, aber sie rechnet mit Gottes Wirken. Das macht Hoffnung, auch dort, wo Beziehungen erschöpft erscheinen, bleibt die Möglichkeit, dass der Glaube neu zur Quelle einer Liebe wird, die mehr wagt, als menschlich vernünftig scheint. So beginnt das Evangelium, unseren Alltag zu durchdringen, nicht durch große Worte, sondern durch viele kleine Akte der Gnade, in denen wir einander nicht nach dem Maß des Alten, sondern im Licht des Neuen in Christus begegnen. Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf. Die Verbindung von Glauben und Liebe im Philemonbrief lädt dazu ein, das Evangelium nicht auf den Raum der Lehre zu beschränken, sondern es in den feinen Linien unserer Beziehungen wirksam zu sehen. Wo der Blick auf Christus und sein Werk im anderen stärker wird als der Blick auf Verletzungen und Versagen, beginnt eine Liebe zu wachsen, die heilen kann. So wird die Gemeinde zu einem Ort, an dem der Glaube sichtbar wird, nicht in erster Linie durch Worte, sondern durch den Mut, Menschen im Licht der Gnade neu zu begegnen. Geistliche Vaterschaft und versöhnte Beziehungen. Paulus beschreibt seine Beziehung zu Onesimus mit Worten, die weit über eine gewöhnliche Lehrer-Schüler-Verbindung hinausgehen. Er nennt ihn mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe und wenig später mein Herz. Für ihn ist Evangelisation kein kurzer Kontakt, sondern ein Vorgang des Zeugens, Gebärens und Begleitens. Er reicht Onesimus nicht nur eine Botschaft, sondern das göttliche Leben selbst, er nimmt Verantwortung für seinen weiteren Weg auf sich. Damit wird deutlich, geistliche Vaterschaft besteht nicht in Kontrolle oder Besitzdenken, sondern in der Bereitschaft, sich innerlich mit dem Schicksal eines anderen zu verbinden, seine Geschichte mitzutragen und ihm Raum zum Wachsen zu geben. Paulus verkündigte Onesimus das Evangelium nicht so, wie es die meisten Christen heute tun. Paulus sah seine Evangeliumsverkündigung als einen Akt des Zeugens an. Deshalb nennt er Onesimus sein Kind, das in seinen Fesseln gezeugt wurde. Seine Verkündigung umfasste einen Vorgang des Zeugens und Gebärens eines Kindes. Das zeigt, dass Paulus in seiner Verkündigung des Evangeliums anderen das göttliche Leben darreichte. Gleichzeitig verliert Paulus die zerbrochene Beziehung zwischen Onesimus und Philemon nicht aus dem Blick. Er behält Onesimus nicht bei sich, obwohl dieser ihm im Gefängnis sehr nützlich geworden ist, sondern sendet ihn zurück in die schwierige Situation, aus der er geflohen ist. Und er tut dies nicht distanziert, sondern stellt sich selbst dazwischen, wenn er dir aber irgendeinen Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, rechne das mir an. Geistliche Verantwortung bleibt hier nicht im Geistlichen stehen, sie sucht Versöhnung in den konkreten, oft komplizierten Verhältnissen des Alltags. Paulus weiß, dass das Werk Gottes im Herzen Onesimus seine volle Gestalt erst dann gewinnt, wenn auch die äußeren Beziehungen in eine neue Ordnung finden. Im Hintergrund steht die große Bewegung der Versöhnung, von der Paulus an anderer Stelle schreibt, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Paulus lebt diesen Dienst, indem er sich als Mittler zwischen zwei Brüdern versteht. Er drängt nicht, er befiehlt nicht, er nutzt seine Autorität nicht aus, obwohl er sie hätte, sondern er bittet um der Liebe willen. So arbeitet der Heilige Geist, nicht über den Willen hinweg, sondern indem er Herzen gewinnt. Versöhnte Beziehungen lassen sich nicht erzwingen, sie wachsen dort, wo der Ruf der Liebe Christi gehört und aufgenommen wird. Damit zeichnet der Philemonbrief ein zartes, aber tiefes Bild von Gemeinde als Raum geistlicher Familie. Es braucht in einer solchen Gemeinschaft Menschen, die wie Paulus bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur dafür, dass andere den Glauben annehmen, sondern auch dafür, dass zerbrochene Verhältnisse nach Möglichkeit in die heilsame Ordnung Gottes zurückfinden. Geistliche Mütter und Väter begleiten nicht nur die ersten Schritte im Glauben, sie bleiben auch da, wo es kompliziert wird, wo alte Schulden ans Licht kommen, wo um Vergebung gerungen wird, wo Mut zur Rückkehr in schwierige Situationen nötig ist. Sie bringen das Kreuz Christi hinein in die konkreten Geschichten, als Ort, an dem Schuld bekannt, vergeben und getragen werden darf. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in den Fesseln gezeugt habe, Onesimus. Wenn er dir aber irgendeinen Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, rechne das mir an. Paulus' Umgang mit Onesimus verbindet geistliche Vaterschaft mit dem Ringen um versöhnte Beziehungen. Das ermutigt, Verantwortung füreinander nicht an der Schwelle schwieriger Geschichten abzugeben. Wo wir aus der Versöhnung leben, die Gott in Christus gewirkt hat, entsteht Raum, in dem Schuld benannt, getragen und vergeben werden darf. So wird die Gemeinde zu einer Familie, in der nicht das letzte Wort dem Bruch gehört, sondern der leise, aber beharrliche Ruf der Liebe Christi. Herr Jesus Christus, danke, dass du auch heute Menschen wie Onesimus neu gebierst und aus Schuldigen geliebte Brüder und Schwestern machst. Danke, dass dein Kreuz die Mauern zwischen Arm und Reich, oben und unten, Herr und Knecht durchbrochen hat und du uns in einen neuen Menschen hineingerufen hast, in dem du alles und in allen bist. Stärke in uns den Glauben, aus dem eine Liebe wächst, die nicht nach Vergangenheit und Versagen fragt, sondern nach deinem Werk in einem Menschen. Lass dein Leben in uns so wirksam werden, dass durch uns Beziehungen heil werden, alte Wunden an Licht und Gnade kommen und deine Versöhnung sichtbar wird. Ermutige alle, die sich in festgefahrenen Situationen wiederfinden, durch das Beispiel von Philemon und Onesimus neu zu glauben, dass du Wege hast, die wir noch nicht sehen. Fülle deine Gemeinde mit geistlicher Vaterschaft und geschwisterlicher Wärme, damit viele erfahren, wie es ist, nicht mehr Sklave der Vergangenheit, sondern Bruder und Schwester in dir zu sein. Amen.